Hi Diana, wenn es darum geht, sich als mittelalte Frau um die eigenen Finanzen und die eigene Altersvorsorge zu kümmern, dann kommt bei vielen immer noch dieses schlechte Gewissen auf. Und das führt dann meiner Erfahrung nach oft dazu, dass man es lieber gleich vor sich her schiebt, auch wenn man sich nicht traut, nochmal so richtig einfache, doofe Fragen zu stellen zu Themen und Begriffen, die allen völlig klar zu sein scheinen. Und deshalb habe ich mir heute genauso einen Begriff rausgesucht, ETF-Sparen nämlich. Alle reden drüber. Aber vielleicht wissen trotzdem manche, die hier zuhören, nicht so ganz genau, was das eigentlich ist und ob das sicher genug ist, auch in Zeiten von Krisen wie im Moment. Dabei ist diese Anlageform sehr gut für Frauen wie uns geeignet, die langfristig anlegen wollen und jetzt anfangen wollen, einfach und so weiter. Also, hör mal rein, viel Spaß!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Claudia Müller. Sie ist Finanzexpertin, hat bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, kennt das Geschäft also von der Pike auf und ist Gründerin und Geschäftsführerin des Female Finance Forum. Und last but not least eine der Expertinnen aus der Masterclass Finanzen Premium der Brigitte Academy. Übrigens, im Frühjahr haben wir eine neue Runde eines weiteren Kurses der Brigitte Academy, nämlich Schritt für Schritt zu deiner ETF-Geldanlage. Genau, und darüber sprechen wir heute. Was ist das eigentlich, ETF-Sparen? Wie geht das? Und wie wird all das in dem Kurs vermittelt? Hallo und herzlich willkommen, Frau Müller.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Vielleicht fangen wir mal richtig ganz, ganz vorne an. Mhm. Was passiert an der Börse? Was ist das für ein Marktplatz und wann hat er offen?
Also ich finde, Marktplatz, das ist so ein bisschen sperrig. Das sagt ja ehrlich gesagt niemand so im Alltag. Deswegen rede ich viel lieber von einem klassischen Supermarkt oder von einem modernen Supermarkt. Also die Börse hat sich entwickelt aus einem Wochenmarkt. Also einem Marktplatz, eben ein Wochenmarkt, damals in Belgien im 15. Jahrhundert. Ist also echt auch schon Jahrhunderte alt. Und so wie der klassische Wochenmarkt sich für eben die allermeisten Sachen zum modernen Supermarkt entwickelt hat, so hat sich die Börse auch weiterentwickelt. Und vom Prinzip her ist es aber genau so, wir gehen zum Supermarkt, kriegen da alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht mit jedem einzelnen Händler reden. Die Händler bringen alles zum Supermarkt, werden alles da los. Und wir können einfach, also der Supermarkt stellt einfach nur diesen Handel da, genau diesen Marktplatz. Der hat auch Öffnungszeiten. Die meisten Börsen, also es gibt unterschiedliche Börsen. In Deutschland ist die größte zum Beispiel die Börse Frankfurt. Leipzig hat aber auch eine Börse oder Stuttgart oder München oder Hamburg. Und die meisten sind so von normale Büroarbeitszeiten eigentlich geöffnet. Also 9 bis 18 Uhr, 8 bis 20 Uhr. Das sind so die Zeiten. Am Wochenende wird nicht gehandelt.
Okay, aber da ist ja schon mal die erste Frage, warum muss es überhaupt mehrere Börsen geben?
Da muss man sagen, das ist für uns im Normalfall als Normalinvestorinnen gar nicht so wichtig. Hat einfach auch, wie fast alles, historische Gründe. Ist also gewachsen, so wie sie verschiedene Supermarktketten haben oder so. Die haben dann unterschiedliche Schwerpunkte. Also sie wissen ganz genau, im Alnatura haben sie ein anderes Angebot als im Aldi oder Lidl. Und je nachdem, was sie suchen, kann es dann sinnvoll sein. Wenn sie aber sagen, sie wollen einfach ganz 0815 solide einkaufen gehen, jetzt in Bezug auf die Börse, dann werden sie überall fündig. Grundnahrungsmittel kriegen sie in jedem Supermarkt. Okay. Von daher, ich könnte da tiefer einsteigen, aber ich glaube, dass das eigentlich…
Nee, genau. Es geht nur darum zu verstehen, warum gibt's das mehrfach und so.
Genau.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, es gibt's ja nicht nur in Städten, sondern es gibt es sozusagen auch im, wenn man so will, online. Also ich kann auch, es gibt auch Marktplätze, die digital sind. Die sind alle digital. Ich kann überall handeln, aber das sind eben auch Marktplätze, die jetzt nicht an Städte gebunden sind.
Genau, das stimmt. Und vor allem ist es auch so, also das ist natürlich der historische Grund, dass wir eben vor 100 Jahren noch nicht digital investieren konnten. Deswegen gibt es an unterschiedlichen Städten die Börsen. Aber mittlerweile läuft das eigentlich alles digital. Das ist genauso, wie Sie nicht mehr zu Ihrer Bank hingehen müssen, um eine Überweisung zu tätigen, sondern das einfach online machen können. Genauso können Sie auch online investieren an der Börse oder handeln eben an der Börse. Und es gibt die rein digitalen Börsen und es gibt die Börsen, die eben noch die schönen alten Gebäude haben. Aber das ist in der Praxis, für uns macht das keinen Unterschied.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Produkt. Also wir haben gesagt, es gibt da verschiedene Produkte. Wir wollen nicht total in die Tiefe gehen, da wird es dann nämlich schon kompliziert. Wir wollen jetzt wirklich das allererste, was einem so ins Auge springt, die Aktie. Was ist das eigentlich?
Ich würde gerne noch ein zweites Produkt mit reinnehmen, nämlich die Anleihe. Aktien und Anleihen sind die klassischen Investitionsformen, die wir an der Börse haben. Das Problem an der Börse ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Supermarkt. Also wenn ich nach so einem langen Arbeitstag müde, hungrig und ohne Einkaufszettel in den Supermarkt reingehe, dann kaufe ich im Zweifelsfall, ich sage jetzt einfach mal, 14 Tafeln Schokolade und einen Apfel gegen das schlechte Gewissen. Das ist nicht das, was ich als langfristig sinnvolle Ernährungsstrategie bezeichnen würde.
Nein.
Und das ist, genauso können wir das an der Börse auch machen, oder das ist die Gefahr. Wir können den größten Mist an der Börse kaufen, wenn wir uns vorher nicht überlegen, was wir eigentlich kaufen wollen. Und da eben, was auf dem Einkaufszettel stehen sollte, sind Aktien und Anleihen. Eine Aktie ist ein Unternehmensanteil. Das heißt, wenn es Ihnen gehört, dann der Stuhl der Geschäftsführung oder ein Tischbein oder der Kugelschreiber oder so. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann geht es Ihrem Anteil gut. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, geht es Ihrem Anteil schlecht. Sie machen also die gesamte unternehmerische Achterbahn mit. Und das Gegenstück dazu ist die Anleihe. Eine Anleihe, vielleicht kennen Sie den Begriff der Staatsanleihe, es gibt aber auch Unternehmensanleihen. Und eine Anleihe ist im Prinzip ein Kredit, den Sie vergeben an den Staat oder das Unternehmen. Das heißt, wenn Sie eine Bundesanleihe kaufen, also eine Anleihe der Bundesrepublik Deutschland, dann geben Sie dem Staat Deutschland einen Kredit. Und das ist genauso wie wenn wir einen Kredit aufnehmen für eine Immobilie oder was auch immer, dann ist der Bank ja egal, ob wir zwischendurch krank werden oder in Urlaub fahren oder so, die will jeden Monat ihre Kreditrate sehen. Und das ist der Vorteil von den Anleihen, die haben eine festgelegte Laufzeit und auch festgelegte Zinszahlungen. Das heißt, es ist egal, wie es gerade so unterjährig läuft in dem Staat oder dem Unternehmen, das ist eine zugesicherte Zahlung. Warum investieren wir dann nicht einfach alles in Anleihen, wenn die doch so viel sicherer sind und zuverlässig zahlen? Weil an der Börse gilt immer, je mehr Risiko, umso mehr potenzieller Gewinn, aber natürlich auch das Risiko, dass es eben komplett weg ist. Und bei den Anleihen ist es so, die haben sehr wenig Risiko, sie sind sehr sicher, aber deswegen eben auch sehr wenig Gewinn.
Und da muss man so eine Mischung machen, ne?
Wahrscheinlich. Genau, da brauchen wir eine Mischung, weil das Thema mit dem Gewinn für uns Frauen besonders wichtig ist, weil es so ist, wir Frauen leben im Schnitt länger als die Männer. Gleichzeitig haben wir aber weniger Geld, weil wir ein niedrigeres Grundeinkommen haben, weil wir, also niedrigen Stundenlohn, wir haben aber auch noch dazu, arbeiten wir häufiger in Teilzeit, Erwerbsarbeiten wir häufiger in Teilzeit. Das heißt, wir haben einfach weniger Geld, weniger Vermögen und müssen damit ein längeres Leben finanzieren. Wir müssen also eine vernünftige Rendite kriegen. Das heißt, alles nur in Anleihen zu stecken, kann für so einen Durchschnittsmann funktionieren, weil der trotzdem noch genug hat. Für die Durchschnittsfrau funktioniert das nicht, weil uns die Rendite, also der Gewinn einfach fehlt.
Okay, aber das ist ja genau der Punkt, wo jetzt viele denken, aber wenn das jetzt irgendwie auch mit Risiko behaftet ist, sowas, was mache ich denn dann? Und jetzt reden wir einmal drüber, also es gibt ja eine reale Gefahr, wir alle lesen ständig irgendwo eine Achtung, jetzt droht der nächste Börsencrash und man denkt, oh Gott, soll ich jetzt wirklich? Wie gehe ich denn grundsätzlich daran? Also ich habe vielleicht eine gewisse Summe, die ich im Monat investieren kann oder die ich vielleicht gerade geerbt habe oder also das, was sozusagen überhaupt da ist, um einzukaufen. Wie kann ich diese Gefahr grundsätzlich minimieren? Ganz ausschließen kann man sie wahrscheinlich nie, dass man davon irgendwie betroffen ist. Aber was ist so ganz grob die Regel?
Genau, also ganz ausschließen können wir nichts. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch das Leben. Ne? So, natürlich ist es riskant, wenn wir rausgehen auf die Straße. Wir können uns ein Bein brechen, wir können vom Auto überfahren werden und so weiter. Aber es wäre doch auch sehr schade, wenn wir einfach uns immer nur zu Hause im Kämmerlein einschließen würden. Und ehrlich gesagt, dann hätten wir das Risiko von irgendwelchen anderen Sachen. Also von daher, Risiko ist jetzt gar nicht, heißt gar nicht, dass alles weg sein muss oder so. Das heißt einfach nur das ganz normale Leben, was wir eben auch im Finanzbereich haben. Das Wichtige ist zum einen zu verstehen, dass wir vielleicht nicht 100% unseres Geldes eben in Aktien stecken sollten, sondern immer einen gewissen Anteil auch eben in die deutlich sichereren Anleihen. Und es gibt so Faustregeln, die können als Orientierung helfen. Die sagen zum Beispiel, bis man 50 ist, sollte ein sehr hoher Aktienanteil enthalten sein im Vergleich zu Anleihen, also so ruhig auch 70-80%. Danach sollte man eher anfangen, mehr in die sicheren Anlagen zu investieren, also in Anleihen, weil dann der Zeitpunkt, zu dem man das Geld braucht, näher rückt. Was dabei ganz wichtig ist, finde ich, immer zu bedenken, die Frage, wann brauche ich denn eigentlich mein Geld? Denn wenn ich weiß, dass ich mein Geld erst in 20 Jahren brauche, weil ich jetzt vielleicht Mitte 40 bin und ich gehe mit Mitte, Ende 60 in Rente, dann habe ich ja noch 20 Jahre Zeit. Und dann ist doch relativ egal, wenn wir jetzt 4 Jahre lang einen Präsident Trump haben, der alle mit seinen Zöllen nervös macht. Denn danach kommen dann nochmal 16 Jahre, in denen...
In J.D. Vance. Okay, oh aber gut, das berühren wir jetzt nicht.
Nee, genau.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Aber sozusagen, das ist auch ein wichtiger Gedanke, also oder wichtige Frage, eben, wann brauche ich denn eigentlich mein Geld? Und das Allerwichtigste ist aber, kaufen Sie nicht Aktien von einem Unternehmen. Denn genau, wenn dann mit dem Unternehmen irgendwas passiert,
sind wir schon fast auf der Landebahn zum ETF. Genau. Aber ich muss noch mal kurz anhalten. Ja. Nämlich erstens, wir müssen noch mal über Anleihen extra sprechen. Mhm. Wie geht das eigentlich? Heute sind wir ja wirklich sozusagen, jetzt haben wir sozusagen mit der kleinsten Einheit dessen angefangen, worüber wir gleich sprechen wollen, nämlich die Aktien. Mhm. Und wir haben festgehalten, dass es grundsätzlich wichtig ist, zu diversifizieren, wie man so schön sagt, also nicht alles auf eine Karte. Das würde man im Leben nicht machen. Das würde man, wenn man nicht komplett bescheuert ist, im Roulette auch nicht machen und bitte an der Börse auch nicht. Und ich finde eine Sache ganz wichtig, die Sie gesagt haben am Anfang, nämlich wenn ich hungrig losgehe und so nach dem Motto im Grunde auch keine Ahnung habe, das Gefährlichste, würde ich mal sagen, immer im Leben ist, anderen Leuten blind zu vertrauen keine Ahnung zu haben von dem, was ich mache. Also auch dieses Gefühl, ich gebe es irgendeinem Bankberater und der macht schon irgendwas, ohne dass der jetzt kriminelle Energie haben muss. Aber das ist eigentlich das Gefährlichste. Also zu denken, wenn es wer anders macht, ist es grundsätzlich weniger Risiko, kann man glaube ich sagen, stimmt nicht. Am besten kennt man sich aus. Ein bisschen zumindest, dass man weiß, was man da tut, ne?
Zumindest so ein bisschen. Wir hatten letztens auch so eine Diskussion und dann sagte eine Person, das ist doch eigentlich wie, wenn ich ins Krankenhaus gehe zur Ärztin. Natürlich vertraue ich meiner Ärztin. Wenn ich da gerade irgendwie mit Schmerzen gekrümmt liege, dann soll die bitte machen, was sie für richtig hält. Aber es geht mir besser, wenn ich weiß, wird mir jetzt gerade der Blinddarm rausoperiert, kriege ich eine Niere entnommen oder geht es nur darum, meinen Arm irgendwie zu schienen, weil der gebrochen ist oder so. Das heißt, wenn ich nicht möchte, muss ich das nicht alles selber machen. Und im medizinischen Bereich definitiv nicht. Aber es geht mir besser, wenn ich es selber weiß. Und ich finde, Finanzen gehört zu den grundlegenden Lebensfähigkeiten. Ich sollte mich selber irgendwie halbwegs vernünftig ernähren können. Ich sollte eine Glühbirne wechseln können und ich sollte mit meinen Finanzen umgehen können. Und ehrlich gesagt, wenn ich mit meinen Finanzen gut umgehe, dann kann ich für alle anderen Sachen jemanden bezahlen.
Ja, genau, das ist das Schöne.
Das ist der große Unterschied, genau.
Wir sprechen gleich über dieses ETF-Sparen. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, ab 50 macht es Sinn, zumindest so eine größere Mischung zu haben zwischen Anleihen und Aktien. Verstanden. Genau. So angenommen, die Frauen, die uns jetzt hören und sagen so, oh ja, stimmt, ich muss echt mal und wie mache ich es jetzt? Was ist die realistische Summe, die ich investieren sollte, damit es einen Unterschied macht? Ich rede jetzt nicht von dem Maximalen, was man könnte und dann wäre alles supidupi, sondern ab wann macht es Sinn?
Ja, also es ist möglich ab 1 Euro. Da muss man aber sagen, der 1 Euro wird unsere Rente nicht signifikant verändern. Ja, ich finde das ganz wichtig zu sagen, weil das auch heißt, also der 1 Euro, ich finde das super, dass das ab so wenig geht. Denn ganz ehrlich, selbst wenn sie merken, sie haben da sich irgendwie falsch entschieden, haben was falsch investiert, dann verlieren sie halt den Euro. So what? Ein bisschen Lehrgeld ist ja auch okay. Wer von uns hat nicht schon mal irgendeinen Fehleinkauf getätigt und dann lag das T-Shirt im Schrank und wurde doch nicht getragen? Mhm. Okay, wir kaufen trotzdem weiterhin Klamotten ein. Und so ein bisschen diese Fehlertoleranz für uns selber dürfen wir auch an der Börse ruhig an den Tag legen. Es wird gesagt in Deutschland, dass man ungefähr 15% von seinem Nettogehalt für später beiseite legen sollte, damit es später reicht. Mhm. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation man gerade ist, funktioniert es besser oder weniger gut. Mhm. Das heißt, es ist immer okay, wenn es Zeiten gibt, in denen das eben nicht geht. Mhm. Und dann finde ich aber es wichtig, sich selber immer wieder auf den Pfad zurückzubringen. Und beispielsweise zu sagen, okay, jetzt sind meine Kinder gerade in der Ausbildung. Da sind die nochmal richtig teuer und man wünscht sich, sie würden einfach wieder zu Hause wohnen und zur Schule gehen.
Naja.
Wünscht man sich vielleicht ja. nicht, rein finanziell betrachtet. Ja. Okay, das sind jetzt 5 Jahre, in denen es nochmal richtig teuer ist, plus minus. Und danach nehmen sie dieses Geld und legen es direkt an die Börse. Oder eben am Anfang der Familiengründung dasselbe. Da ist irgendwie steigende Ausgaben, sinkende Einnahmen, weil man vielleicht Elternzeit nimmt oder in Teilzeit erwerbstätig ist. Okay, kein Problem. Gönnen Sie sich ein paar Jahre, in denen das gerade einfach nicht die 15-20% sind, aber dann sorgen Sie dafür, dass Sie danach wieder auf diesen Pfad kommen.
Ich finde eine Sache ganz schön, wir haben im Vorgespräch natürlich auch darüber gesprochen, was wir besprechen werden und da hatten Sie irgendwie so ein schönes Bild mit der besten Freundin, weil ich finde, um diese Entscheidung zu treffen, ich gebe es jetzt nicht mehr für den neuen Pullover aus des Kindes, das eigentlich schon 25 ist und jetzt mal selber klarkommen sollte, sondern ich investiere es in mich und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich mir ebenso wert und teuer bin wie dieses Kind. Oder meine beste Freundin. Ich fand dieses Bild wirklich sehr schön, weil es hat immer sowas von Muss und Zeigefinger und so. Und dieses Bild für sich zu haben, ich sorge für jemanden, der ich in der Zukunft bin. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Will ich hier nochmal einstreuen. Ja, weil es nicht immer sowas von man sollte und man müsste. Aber diese Wertschätzung für sich selbst, die hängt ja damit zusammen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich das jetzige Ich möchte glücklich sein und dazu zählt auch einfach Geld auszugeben. Und das zukünftige Ich möchte aber eben auch glücklich sein. Und das jetzige Ich ist für die Lebensqualität des zukünftigen Ichs zuständig. Und alles, was das jetzige Ich tut, dafür ist das zukünftige Ich total dankbar. Und tatsächlich aber auch ihre Kinder. Denn wenn ihre Rente nicht reichen sollte und ihre Kinder sehr gut verdienen, das muss, also kommt dazu, aber dann sind ihre Kinder zuständig für ihre Rente. Auch finanziell.
Also besser investiert als in den Pullover.
Okay. Auf jeden Fall, genau.
Jetzt zum ETF. Was ist der Unterschied zwischen ich kaufe ein paar Aktien und einem Fonds? Und welche Fonds gibt es? Also welche Arten von Fonds?
Mhm. Genau. Also eine Aktie ist einfach, wie gesagt, der eine Unternehmensanteil. Und ein Fonds bündelt das Geld von ganz vielen Investorinnen wie uns und kauft damit Aktien von ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Mhm. Hunderte, tausende verschiedene Unternehmen. Und wir können dann eben hingehen und sagen, ich habe hier 10 Euro, ich habe 100 Euro, ich habe 1000 Euro. Ja, nach oben ist keine Grenze. Ich hätte damit gerne einen Anteil von dem Fonds. Und dann haben sie eben mit 10 Euro Anteil an tausenden verschiedenen Unternehmen. Das heißt, in der Theorie könnten sie auch einfach alle diese Aktien einzeln kaufen. Da brauchen sie aber sehr viel Zeit und sehr viel Geld, um das umzusetzen. Das ist eben der große Vorteil.
Okay, also es ist so eine Art Warenkorb sozusagen.
Genau, das ist der Warenkorb.
Und dann gibt es einfach, um das jetzt nicht zu weit zu besprechen, die wir gar nicht besprechen wollen, gibt es die gemanagten Fonds, also wo ein angeblich schlauer Mensch oder auch wirklich schlauer Mensch, ein Experte, ein Finanzexperte diesen Fonds zusammenstellt und sagt, ich weiß, was kommt, ich weiß, was geht und die sind meistens auch durchaus gut, die Leute, aber sie kosten Geld, das muss man wissen, also dass das jemand macht, kostet Geld und wir sprechen jetzt über was anderes.
Genau.
Nämlich die ETFs. Und was heißt das erstmal überhaupt?
ETF steht für Exchange Traded Fund, bedeutet also börsengehandelter Fonds. Und das heißt, dass wir einfach direkt selber investieren können und nicht erst bei unserer Bank anrufen und fragen müssen, welche Fonds haben die denn im Angebot, sondern wir können es eben einfach selber machen.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ja.
Weil das ist nämlich häufig ein Stolperstein für Anfängerinnen, wenn sie denken, ah super, dann gehe ich jetzt zu meiner Bank und kaufe einen ETF. Die wollen das natürlich gar nicht.
Mhm. Genau.
Die Banken wollen das ja gar nicht, weil die wollen ja die gemanagten verkaufen.
Genau. Das heißt, also viele Banken bieten auch mittlerweile Depots an, wo sie einfach selber entscheiden können, in was sie investieren wollen oder nicht. Also ein Depot ist quasi ihr Zugang zur Börse. Und so wie es Online-Konten gibt, gibt es auch Online-Depots. Beispielsweise hat man vielleicht schon mal gehört, die Trade Republic ist zurzeit sehr groß. Scalable Capital ist auch, genau, das ist ein Broker, ein Depotanbieter. Aber auch die ING hat ein Online-Depot, die DKB, die Sparkassen haben
ohne
den,
Ende. Ja.
Genau, Consorsbank, auch die Sparkassen haben den S-Broker. Also es sind alles so Sachen, fast jede Bank bietet das mittlerweile an. Aber wenn Sie eben zu Ihrer Bank hingehen, in der Tat, also und fragen, was soll ich denn investieren, dann werden die Ihnen wahrscheinlich von den ETFs abraten. Was die ETFs ausmacht, ist, dass da eben kein Mensch sitzt, der die Investitionsentscheidung trifft, sondern ein Computer. Und dieser Computer ist, genau wie Sie sagten, zum einen günstiger und zum anderen tatsächlich häufig auch noch besser, weil er emotionsfrei ist. Und der Computer kann eben auch einfach tausende verschiedene Unternehmen analysieren, wo der Mensch im Zweifelsfall dann irgendwann überfordert ist. Problem ist, es gibt 4000 verschiedene ETFs auf dem deutschen Markt. Wir brauchen eigentlich einen für unsere Aktien und einen für unsere Anleihen. Mehr brauchen wir nicht. Also das heißt, der ETF ist einfach nur, genau wie Sie sagten, der Korb. Was dann da drin ist, das kann sich unterscheiden. Wir können einen Aktien-ETF auswählen, wir können einen Anleihen-ETF auswählen. Es gibt auch Gold-ETFs, die heißen dann ein bisschen anders, aber so vom Prinzip her, ne, das Konzept, da ist ein Korb und irgendwas kommt rein. Gibt es für viele verschiedene Sachen. Wie gesagt, ich empfehle, bleiben Sie bei Aktien und Anleihen in Form von ETFs.
Bevor es weitergeht, hier kurz Werbung in eigener Sache. Rund um den Weltfrauentag am 8. März gewährt die Brigitte Academy 22% für Meno-an-mich-Hörerinnen auf ausgewählte Kurse, unter anderem den ETF-Kurs, von dem hier in dieser Folge die Rede ist. In den Shownotes findest du den Link zu www.brigitte.de/meno-etf und auch den Rabattcode meno-22. Und los geht's.
Okay, und diese ETFs, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Begriff an der Börse, die orientieren sich, jedenfalls der klassische, an sogenannten Indizes, also die Mehrzahl von Index. Und was ist das?
Genau. Ein Aktienindex oder auch ein, also wir bleiben jetzt mal einfach bei den Aktien. Ein Aktienindex ist quasi eine vorgegebene Definition. Also als Beispiel, wir haben in Deutschland den deutschen Aktienindex, den DAX. Das ist einfach per Definition, sind das die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Welche Unternehmen da dann letztendlich reinfallen, das kann sich verändern, weil dann mal irgendwie das eine Unternehmen stärker wächst, dann gehört es zu den 40 größten Deutschen, ein anderes Unternehmen schrumpft, aber fällt raus. Das heißt, die Zusammensetzung kann sich durchaus verändern. Diese grundlegende Definition, die 40 größten, bleibt aber gleich. Und im Idealfall würde ich jetzt nicht empfehlen, einfach nur in den DAX zu investieren. Das sind nämlich nur 40 und nur deutsche Unternehmen, sondern global in viele verschiedene Branchen. Einfach mal als Name so ein paar Klassiker. Zum Beispiel der MSCI All Countries World, der enthält die Industrie- und Schwellenländer, und dasselbe macht der FTSE All World. Also diese Indexanbieter schreiben natürlich dann immer ihren eigenen Namen vorne mit drauf. FTSE steht für Financial Times Stock Exchange. MSCI ist ein US-amerikanisches Finanzinstitut, und dadurch, dass die überall draufstehen, kennt man ihre Namen jetzt. Aber das ist eben das, das sind so zwei globale
die Indizes, was abbilden, was sowieso da ist, ja.
Genau.
Und was sich da tut in diesem Index, das bildet dieser Fonds ab. Also sozusagen, ne, automatisch.
Genau.
Und nicht,
also
indem jemand da irgendwie rumfummelt, sondern, sondern
genau.
Der Computer.
Genau. Also der MSCI All Country World, das sind eben per Definition die größten Unternehmen aus allen Industrie- und Schwellenländern. Und beispielsweise hatten wir ja hier in Deutschland den Wirecard-Skandal. Das war genau so ein Beispiel, wo viele Menschen, viele Fondsmanager drauf angesprungen sind und dachten, okay, das ist der Geheimtipp und da kaufe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr und so, und die ETFs eben nicht. Und das ist genau so ein Beispiel, wo dann klar wird, ja, emotional irgendwelchen Geheimtipps hinterherrennen kann sinnvoll sein, kann aber auch richtig daneben gehen, und die Computer machen das einfach nicht.
Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Also erstens, ich habe wirklich auch Geld verloren bei Wirecard. Also ich bin hier gar nicht die super Schlaue, sondern das ist mir genauso gegangen. Und ich habe jetzt eine Sache gelernt im Nachhinein, nämlich dieses mit dem Emotionalen, was Sie angesprochen haben. Also jetzt, wenn man jetzt nicht nur ETFs macht, sondern auch überlegt, aber mit dem Produkt könnte ich mich auch, da will ich irgendwie doch mal eine Aktie kaufen oder so. Es geht schon um Emotionen an der Börse. nur anders, als wir das so normalerweise definieren. Deswegen habe ich mir jetzt hier gerade eingekreist, dass Sie gesagt haben, emotionsfrei, weil der Markt natürlich schon manchmal emotional reagiert mit Ängsten oder so. Aber ja, da geht es eher darum, dass ich als, so habe ich es jetzt jedenfalls für mich, und sagen Sie, ob es richtig ist, abgelegt, dass ich so ein informiertes Bauchgefühl habe, was ich glaube als intelligente Frau, die hin und wieder mal Zeitung liest und das auch sollte, wenn man Geld an der Börse hat, was ich meine, was mir jetzt irgendwie sinnvoll oder nachvollziehbar erscheint. Und da habe ich gemerkt, ist so dieses Bauchgefühl, was man hat, wenn es ein informiertes ist, gar nicht so verkehrt.
Also ja und nein, ehrlich gesagt. Ich finde es ja total wertvoll und auch eben, wenn das dazu führt, dass sie primär bei den Dingen bleiben, die sie verstehen, dann ist es total wertvoll. Das Bauchgefühl lässt sich halt manchmal auch in die Irre führen, wenn man das Gefühl hat, okay, alle anderen machen gerade dies und jenes, ich mache da jetzt mit.
Ja, das ist das falsche Bauchgefühl, genau.
Mhm. Ja, genau, das ist das falsche Bauchgefühl. Und ich finde beim Thema Finanzen, es ist halt so wichtig, dass wir uns nicht nur von Emotionen leiten lassen
sollten. Absolut, ja.
Gleichzeitig ist es aber, es ist ja auch unser Geld, es darf ruhig auch Spaß machen. Das heißt, ich habe den Großteil zum Beispiel meiner Altersvorsorge oder ich rede ja lieber von der Altersvorfreude, habe ich ganz klassisch in ETFs investiert, aber ich habe auch ein paar Einzelaktien, obwohl die Statistik ganz klar sagt, dass ich mit den ETFs besser dastehe als mit Einzelaktien, aber es macht mir halt Spaß. Es macht mir Spaß, ab und mal zu gucken, welche Unternehmen sind denn Frauen geführt. Okay, da investiere ich jetzt noch mal ein bisschen. Oder welche, ich habe ein Unternehmen im Bereich Fahrradmobilität oder Frauengesundheit oder so. Das sind halt so meine Themen, da will ich dann investieren. Ja. Das sind nicht immer die beste Investmententscheidung, aber das ist...
Nee, aber das ist auch ehrlich gesagt nicht das, was ich meinte, sondern ich meinte dieses, wenn ich Zeitung lese und mich informiere, dann kann ich darauf vertrauen, dass Dinge, die ich mit einem gesunden Menschenverstand erschließe, nicht völlig bescheuert sind. Ja. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel. In meinem Fall ist es, habe ich jetzt gar nicht, aber hätte ich das Gefühl, der Krieg in der Ukraine geht bald vorbei, bin ich informiert und lese das und komme zunehmend das Gefühl, das könnte passieren, dann kann es schon Sinn machen zu gucken, welche Firmen würden denn dann eigentlich profitieren, wenn dieser Fall eintritt. Was ist eigentlich, wenn China Taiwan angreift und TCM, dieser Mikrochip-Hersteller, der alle Mikrochips herstellt, die wir alle so benutzen oder zumindest produziert, was ist denn dann eigentlich? Also, dass man so sich vertraut, dass man nicht völlig bescheuert ist und denkt, das wissen alles nur die Hedgefondsmanager, sondern wenn man liest und sich informiert, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, was könnte Emotionales an der Börse passieren.
Also ja, ich finde gerade wir Frauen dürfen uns da häufig mehr zutrauen, weil wir nämlich verdammt gut mit Geld sind. Es ist tatsächlich so, also zum einen treffen Frauen 80% aller Finanzentscheidungen im Alltag. Wir wissen genau, wie viel noch im Monatsbudget übrig ist für Lebensmittel, für Kleidung, für Urlaube, für Sonstiges. Und leider geben wir die größeren Entscheidungen, Auto oder höher, geben wir ab. Das machen dann die Männer, dazu zählt auch die Geldanlage. Aber also wir dürfen uns das ruhig zutrauen, denn nicht nur können, also machen wir schon sehr viel, sondern wir sind auch tatsächlich an der Börse die besseren Investorinnen. Also wenn wir beispielsweise so ein paar Banken haben eben einfach mal ihre Depots, die Kundendepots ausgewertet und haben festgestellt, Frauen erwirtschaften höhere Gewinne als die Männer. Und gleichzeitig ist es aber auch so, gerade für die Leute, also eigentlich ist es gar nicht so sinnvoll, regelmäßig in unsere Investitionen zu gucken, sondern es ist viel sinnvoller, genau nicht aufs Tagesgeschäft zu schauen, sondern das langfristig laufen lassen. Zumindest, wenn wir eben breit investieren. Denn wenn Sie in so einen Aktien-ETF investieren und Sie haben da hunderte oder tausende Unternehmen drin, dann können Sie die nicht mehr alle überwachen und beobachten und so weiter. Das heißt, dieses Tagesaktuelle, das ist interessant für die Einzelaktien, was durchaus Spaß machen kann, aber nur als Beimischung. 10, maximal 20% von ihrer gesamten Investitionssumme in Einzelaktien zu investieren und die restlichen 80, 90% einfach ganz langweilig, arbeitsarm in ETFs.
Das klingt gut. Jetzt will ich einmal noch mal kurz was zu diesem Kurs sagen. Dieses Aussuchen von, ich glaube, es sind wirklich tausende mögliche ETFs. Dieses Unterstützen, wie geht das überhaupt? Wo kaufe ich das überhaupt? Wie wird das in diesem Kurs vermittelt?
Ganz Schritt für Schritt.
Also das, klingt gut.
Genau, also ich bin da wirklich immer sehr praxisorientiert. Also ich selber bin die Expertin von diesem Kurs und ich finde ihn wirklich fantastisch, gut gelungen. Was wir da machen, ist erstmal eben zu erklären, was ist die Börse, was ist ein ETF, was ist Aktienanleihe, ne? Genau diese Sachen, die wir gerade besprochen haben. Und dann geht's
aber
noch
mal genauer natürlich, ne?
Als ja, wir es jetzt hier gemacht haben. Ja. Natürlich, genau. Der ganze Kurs umfasst, glaube ich, 12 Stunden Videomaterial. Also das ist schon deutlich intensiver. Aber dann schauen wir eben auch, okay, wo mache ich denn, wo eröffne ich denn mein Depot und wie? Dann wird eben wirklich auch wieder Depot eröffnen funktioniert, ähnlich wie Konto eröffnen mit Videoidentifizierung und mit Dateneingabe und so weiter. Und das ist ja auch immer so ein nerviger Prozess. Das heißt, wir machen das wirklich in einem Tempo, dass die Teilnehmerin da einfach parallel mitklicken kann. Das ist, das finde ich das Schöne. Und dann eben auch bei den ETFs. Wie komme ich von den 4000 ETFs, die ich brauche,
auf
den einen? Genau.
Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, wenn man jetzt hört, oh Gott, 12 Stunden, die Zeit habe ich nicht. Sie haben vorhin gesagt, irgendwie, es soll dann arbeitsarm sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das einmal sich klar zu machen. Arbeitsarm wird es, wenn ich vorher gut überlegt habe, was ich mache und was ich da tue. Und dann kann ich es liegen lassen und muss jetzt auch nicht wegen jedem Hahn der kräht sofort nervös werden. Aber das ist eben sinnvoll, das einmal zu investieren in der eigenen Zeit. Das ist ja auch das Gute bei so einem Online-Kurs, muss man sagen, ne? Dass man das im eigenen Tempo machen kann.
Genau.
Aber eben es einmal richtig zu verstehen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann macht es wenig Arbeit.
Ja, ganz genau. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig. Also klar, 12 Stunden, denkt man sich, oh Gott, wann soll ich mir die denn aus den Rippen schneiden? Vielleicht ist es ein Abend pro Woche, 4 Wochen und das Ding steht. Also am Ende von den 12 Stunden haben Sie Ihren ETF-Sparplan. Und Sparplan bedeutet übrigens quasi einen Dauerauftrag, mit dem Sie einfach jeden Monat automatisch investieren. Da müssen Sie dann nämlich nicht jedes Mal wieder neu drüber nachdenken, sondern es läuft einfach. Oder Sie nehmen sich 2 Tage Urlaub und ballern das durch, dann haben Sie das auch stehen.
Also, aber danach ist es erledigt, so, ne?
Genau, und dann kostet es und brauchen wir noch ungefähr 2 bis 3 Stunden Zeit pro Jahr, um uns mit unseren ETFs zu beschäftigen. Und da finde ich wirklich, okay, dafür, dass ich, wenn ich das meine Bank machen lasse, zahle ich der 1,5% ungefähr von meiner investierten Summe. Das heißt, das kann ich mir aufrechnen, wenn ich irgendwie 10.000 Euro da liegen habe. Und die 1,5% zahle ich natürlich pro Jahr. Ne, dann sind das 150 Euro. Stimmt das?
Ich kann nicht helfen, ich habe das Kalkuli.
Genau. So, aber wenn ich da vielleicht dann irgendwann 100.000 Euro liegen habe, das summiert sich auf. Und dann würde ich mir überlegen, okay, wie hoch ist mein eigener Stundenlohn?
Ja, yeah, total. Ich meine, ne?
Genau.
Genau, also sozusagen einmal schlammer haben wir gesagt, nicht aufgeschlaut sein, sage ich mal, in dem Bereich ist am teuersten. Und übrigens, der Witz ist durchaus ernst gemeint gewesen. Ich habe wirklich das Kalkuli, geht trotzdem. Also auch wer denkt, ich kann nicht rechnen. Das geht trotzdem.
Ja.
Ich will noch mal eine Sache fragen. Wenn ich jetzt diesen ETF habe und ich bin Mitte 50, haben Sie ja gesagt, auch dieses Konstrukt ETF sollte aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. Also jetzt nicht nur ein ETF, habe ich das falsch verstanden?
Genau.
Sollten es verschieden sein und welche Zutaten idealerweise?
Genau. Was Sie brauchen als Grundlage ist ein Aktien-ETF und ein Anleihen-ETF. Das ist was so im Alltagsgespräch manchmal durcheinander geworfen wird. Da ist ETF gleichgesetzt mit Aktien-ETF. Das muss es aber nicht sein. Und ganz wichtig, je näher der Zeitpunkt, zu dem Sie Ihr Geld brauchen, das heißt, de facto, wenn wir über Altersvorfreude reden, dann eben je näher das der Renteneintritt.
Vorfreude ist schön, ja.
Ich finde es auch schön. Ja. Ganz ehrlich, es macht doch viel mehr Spaß, darüber nachzudenken. Also je näher Ihr Renteneintritt, umso weniger wollen Sie riskieren, dass Ihnen ein Börsencrash dazwischen kommt. Das ist der Grund, weshalb wir dann die Anleihen mit reinnehmen. Die Anleihen dümpeln so langweilig vor sich hin. Was bedeutet, wir nehmen keine großen Gewinne mit. Das ist wirklich frustrierend, wenn man da so zuschaut, in der Zeit, in der man sich im Vermögensaufbau befindet. Aber
danach schläft man gut.
Genau, sie dümpeln halt so schön langweilig vor sich hin. Das heißt, sie stürzen auch nicht nach unten ab.
Ja, darf ich noch eine Sache sagen, grundsätzlich zu diesem Crash? Das ist ja wirklich so ein wahnsinnig rotes Tuch und ich meine, wenn man mal sein ganzes Vermögen in Telekom hatte und die abgeschmiert ist, dann ist es zu Recht ein rotes Tuch. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass auch diese Crashs, wenn man sich diese Langzeitsheets, also diese Blätter anguckt, auf denen steht, wie sich das langfristig entwickelt hat, da gibt es immer Einbrüche, Corona ist so einer oder die ersten Ankündigungen der Zölle von Trump, aber Crash ist nur dann teuer, wenn ich dann auch verkaufe oder verkaufen muss. Es ist ja erstmal nur auf dem Papier ein Verlust, der sich über die Jahrhunderte, und ich meine, Sie haben gesagt, wie alt die Börse an sich ist, immer nach oben entwickelt hat.
Ja.
Immer, immer, immer.
Genau.
Mit Einbrüchen, ne, dazwischen.
Genau, das Wichtige ist eben genau dieses dann nicht dann verkaufen, wenn es gerade unten steht. Und das heißt natürlich auch, dass ich nicht erst dann verkaufe, wenn ich das Geld auch wirklich direkt brauche. Denn was, wenn dann gerade die Krise ist, dann ist halt ärgerlich. Und die Trump-Zölle letztes Jahr im April, das hat sich ja sofort wieder nach oben gedreht. Das war ja überhaupt nicht schlimm. Die 2001er also Internetkrise, da war schon länger. Das hat durchaus ein paar Jahre gedauert, bis ich das wieder erholt hatte. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Sie jetzt 57 sind und Sie wissen, in 10 Jahren gehe ich in Rente, dann immer zu überlegen, welchen Teil Ihres Geldes brauchen Sie so in den ersten Jahren der Rente und welchen Teil brauchen Sie erst später? Denn wir leben ja im Schnitt noch 15 Jahre, also oder bis wir 82 sind, Tendenz steigend.
Ja, das Tendenz heißt, steigend.
Genau, Tendenz deutlich steigend. Das heißt aber, der Zeithorizont auch für eine 57-Jährige ist durchaus, die hat noch 25 Jahre statistisch, möglicherweise auch mehr. Möglicherweise auch weniger, wir wissen es ja nicht, das ist die Zukunft.
Ja, genau, aber ich meine, wir wünschen uns ja das Älterwerden, wir feiern das Älterwerden.
Ganz genau.
Okay, jetzt haben wir gesagt, klar, je älter man wird, desto besser ist, man hat ein bisschen mehr, um es zurückzulegen. Aber können Sie irgendwie, gibt es so eine Art, also vor allen Dingen auch in diesem Kurs, dass ich das mal für mich überschlage, so was wäre denn, wenn ich das und das jetzt mache, also so eine Art Rechner oder so eine Art Exempel, dass das für mich mal so fühlbar wird, was ist denn, wenn ich jetzt das, was ich sonst ausgebe, vielleicht für den Pullover meiner Liebsten oder was auch immer, wenn ich das jetzt da rein investiere, wie ist das im Kurs abgebildet, dass ich das mal so durchspiele?
Ja, also zum einen, genau das, was Sie gerade eben sagten, es gibt für alles Online-Rechner, das finde ich ganz fantastisch. Wir müssen nichts davon selber ausrechnen, Sie können dann eingeben bei einem gewissen Gewinn und Steuern, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen und so weiter und Inflation, was bleibt denn am Ende tatsächlich übrig? Den nutzen wir auch in dem Kurs. Und wir haben in dem Kurs auch 3 verschiedene Personas, mit deren Szenarien wir einfach mal durchrechnen.
Das und sagen, so Probemenschen sozusagen,
genau,
Probefrauen.
Genau, also einfach Beispiele. Und dann gibt's da, ich glaube, sie heißt Daniela, ich weiß es gerade nicht mehr.
Sie ist 52.
Die ist 52 und hat sich jetzt gerade ausgerechnet, dass sie eigentlich 500 Euro jeden Monat beiseite legen müsste. Das geht aber nicht. Wie kann sie denn jetzt trotzdem anfangen? Und dann erklären wir eben am Beispiel von Daniela, wie sie jetzt erstmal anfängt mit einem kleineren Betrag und dass man den ja dann auch später jederzeit anpassen kann.
Genau.
Das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei so einem ETF-Sparplan. Das ist wie ein Dauerauftrag. Das heißt, wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen und Sie sehen, okay, jetzt kann ich jeden Monat 50 Euro mehr investieren, dann passen Sie die Zahl an. Wenn irgendwas dazwischen kommt, was weiß ich was, egal was, und Sie können jetzt eben weniger investieren, dann reduzieren Sie die Zahl nach unten. Das ist sehr flexibel.
Ja, und das ist eben auch das Tolle, muss ich nochmal einmal kurz reinspringen, entschuldigen Sie, bei diesen Online-Brokern, ja, also was wir jetzt besprochen haben, bei diesen Apps, die manche kennen, Scalable oder Trade Republic, es ist wirklich, das ist nicht kompliziert. Das ist so wahnsinnig einfach, dort was anzupassen, zu handeln oder irgendwas einzustellen. Und wird auch in diesem Kurs erklärt, wie das funktioniert, wie man sich da anmeldet. Also das ist wirklich, wenn man es einmal hat und weiß, was man möchte, ist der Vorgang nicht schwer.
Genau. Das ist ja, ich finde, das ist ein bisschen wie, ich sag mal, eine Fremdsprache lernen oder so. Am Anfang ist es furchtbar überfordernd und man denkt sich, oh mein Gott. Und dann bestellt man das erste Mal irgendwie einen Kaffee auf Französisch und fühlt sich wie, also so. Mhm. Und genauso ist es auch. Ich meine, was heißt denn das Risiko? Was heißt denn Rendite eigentlich? Das mit dem ETF oder was? EFT? Und dann werfe ich wieder die Abkürzungen durcheinander und so weiter. Klar, das ist erstmal überfordernd. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, merkt man, das ist überhaupt nicht schwierig. Wie gesagt, in 12 Stunden lernen Sie da mal irgendeine Fremdsprache. Also ich finde, Finanzen lernen ist viel einfacher als eine Fremdsprache lernen. Und es gibt uns ein wahnsinniges Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Das ist halt auch super spannend bei dem Thema Finanzen, eben weil es so wichtig ist, weil es sich in alle anderen Lebensbereiche reinzieht, macht das was mit uns selber, wenn wir plötzlich merken, hey, ich habe mir dieses Thema erarbeitet, dann bin ich eigentlich unbesiegbar und kann mir jedes andere Thema auch erarbeiten.
Naja, und ich bin halt wirklich im besten Falle unabhängig. Ne? Ich würde gerne noch mal eine Sache sagen. Wir hatten ganz am Anfang gesprochen über die Renditeerwartung, die dann vielleicht bei der Aktie auf den ersten Blick super toll erscheint, manchmal auch ist, muss man auch sagen. Manchmal ist es auch krass, was dann da passiert. Wer Nvidia-Aktien hatte, weiß, wovon ich spreche. So, aber dieses Risiko, wovon man sich fürchtet, wenn das crasht, finde ich nochmal ganz wichtig, dieses Verhältnis aufzumachen von Inflationsrate. Also was ist eine Inflationsrate und was ist so eine Rendite, die man ungefähr haben sollte? Und warum hängt das miteinander zusammen, wenn Sie das noch einmal vielleicht erklären?
Also das vermeintlich sichere Geld, das wir einfach auf dem Konto geparkt haben, ist halt nicht sicher, sondern wir verlieren damit automatisch und garantiert jedes Jahr im Schnitt 2% an Wert. Also 2% Verlust, die wir machen, einfach dadurch, dass es die Inflationsrate.
Also nichts tun ist da wirklich teuer.
Genau, nichts tun ist richtig teuer. Heißt, über 35 Jahre hat sich unser Geld halbiert. Das ist nur 2% Inflation.
Und wir hatten mehr zwischendurch, ne?
Und wir hatten deutlich mehr zwischendurch, genau. Und wir sehen es ja beispielsweise bei der Kugel Eis. Vor 30 Jahren in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, kostete die Kugel Eis 50 Pfennig. Es wären also 25 Cent. Versuchen Sie heute mal irgendwas für 25 Cent zu kaufen. Ja, von der Kugel Eis braucht man gar nicht zu reden. Und das ist genau die Inflation. Die durchschnittliche Rendite, mit der so kalkuliert wird am Aktienmarkt, sind, je nachdem, wen Sie fragen, 6-8%. In der Vergangenheit hatten wir bei so einem Klassiker wie dem MSCI World tatsächlich in den letzten über 50 Jahren jedes Jahr etwas über 8% Gewinn. Ich bin immer dafür, lieber ein bisschen konservativ rechnen. Also ich erwarte sozusagen lieber nur 6%, und wenn es dann 8 sind, super, dann freue ich mich, dann werde ich positiv überrascht. Also genau so. Und das ist eben der Gewinn, den wir erwirtschaften können, wenn wir das Schwankungsrisiko eingehen und aushalten. Natürlich dürfen wir auch die Steuern nicht vergessen, die müssen wir
genau
zahlen.
Genau, da gibt es Kapitalertragssteuer, genau. Zum Beispiel 28% auf die Gewinne. Eine letzte Sache noch, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich Gewinne oder auch Dividenden, die bestimmte Unternehmen auszahlen, wie man die sich vergoldet. Also vergolde ich mir die, indem ich mir die auszahlen lasse. Dividenden ist ein Dankeschön sozusagen, was Unternehmen an ihre Anteilseigner jedes Jahr ausgeben. Und die Frage ist, entweder gebe ich es mir, kann auch Sinn machen, oder ich reinvestiere. Und wie mache ich das dann bei einem ETF?
Das ist das Schöne, der ETF macht das für uns.
Aber nicht alle.
Nicht alle, genau. Wir müssen am Anfang einmal auswählen, möchten wir, dass diese Dividende, also der Unternehmensgewinn, an uns ausgezahlt wird, auf unser Konto, oder möchten wir, dass der direkt im ETF bleibt und damit unser Vermögen eben schneller wächst? Und das ist im Prinzip die Frage, möchte ich sozusagen von meiner Dividende heute ein kleines Eis essen gehen, oder möchte ich, dass mein zukünftiges Ich ein großes Eis davon essen geht?
So. Die Sache ist klar.
Genau. Und ich finde, sie ist nicht ganz so klar. Also für mich ist sie klar. Ich investiere, also ich lasse das Geld direkt drin. Ich will das gar nicht auf mein Konto ausgezahlt bekommen. Das kleine Eis kann ich mir nämlich heute auch ohne die Dividende leisten. Und dann gönne ich lieber meinem zukünftigen Ich noch ein bisschen mehr Eis, beziehungsweise bei mir wird es Kuchen sein. Aber meine Kollegin zum Beispiel, die hat einen Sohn, der ist jetzt 8. Und jedes Mal, wenn sie eine Dividende bekommt, dann geht sie mit diesem Sohn Eis essen oder irgendwas Schönes machen und erklärt ihm dann auch, dass das jetzt von der Dividende bezahlt wird. Das heißt, dieser Knirps hat das macht sie auf jeden Fall, seit sie mit mir arbeitet, das heißt seit mindestens 3 Jahren, weiß der, dass man investieren kann, dass dabei Geld rauskommt, dass das was Gutes ist, man davon dann Eis essen gehen kann. Der hat auch irgendwie, durfte sich mal aussuchen, von welchem seiner Spielzeughersteller er gerne eine Aktie haben möchte. Das heißt, die nimmt das als Bildungsmöglichkeit für die nächste Generation.
Ja. Das kann ich nur, also wir haben das auch gemacht bei den Kindern, dass die eine wirklich überschaubare kleine Summe bekommen haben, um mal damit zu probieren, als sie alt genug waren. Und das, eine bessere Schule gibt es nicht, als zu sehen, was passiert, wenn dieses oder jenes passiert. Also ganz toll. Ich danke Ihnen. Das ist jetzt einfach ein Parfumsritt gewesen sozusagen, dadurch, was ETF sind. Aber ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür, dass es absolut machbar ist und dass diese Zeit, die wir da in diesen Kurs, also die Sie in den Kurs investiert haben, sich auch für diejenigen lohnt, die ihn machen. Und wie gesagt, man kann das in seinem eigenen Tempo machen. Ich fand dieses Bild ganz gut, dass Sie sagen, jeden Abend eine Stunde, ne, für etwas, was mir wirklich so einen Unterschied im Leben macht, finde ich wirklich, ja, gut investiert. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich danke Ihnen total, Frau Müller, dass Sie Ihr Expertinnenwissen mit uns geteilt haben.
Sehr, sehr
Wer
gerne.
Wer sozusagen den Deep Dive will, den gibt's im Kurs. Den Link dazu gibt's bei uns in den Shownotes. Und ja, schreibt uns gern, was euch noch interessiert an Themen, egal aus welchem Feld. Und juhai, wir haben endlich neue Flyer für Meno an mich, auf denen auch andere Angebote der Brigitte rund um die Wechseljahre zu finden sind oder rund um die Lebensmitte. Und wir freuen uns, wenn ihr sie in eurer, weiß ich nicht, Apotheke, Praxis, Coaching-Räumen auslegen wollt. Falls es nicht eure Räume oder Praxen sind, bitte immer erst fragen. Und schreibt uns an podcast@brigitte.de, wenn ihr daran Interesse habt, dann schicken wir die euch einfach kostenlos zu. Vielen Dank, Frau Müller. Ich sage Ihnen schon mal Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank an Sie.
Ja, danke. Und danke euch fürs Zuhören. Und Ja, bis wir uns wieder sprechen. Viele Grüße aus der Lebensmitte und nächste Woche ist wie immer Diana wieder dran.